Willkommen bei der eHealth Podcast Audio Wissensdatenbank für Medizin, Informatik und eHealth. Fachwissen kompakt aufbereitet und als freie Ressource jederzeit abrufbar.
In welcher Hinsicht starten wir also mit der EGK? Passt auch gut zum Thema durch. Und zwar mit der Historie. Man sagt immer, dass der Auslöser der Lipobay-Skandal im Jahre 2001 war. Und da war es so, dass Lipobay, Medikament von Bayer, und Gemfibrozil nicht zusammengenommen werden durfte. Das wusste man aber damals noch nicht. Und es gab einige Todesfälle. Bayer hat dann auch Lipobay vom Markt genommen und damals wurde die Unternehmensberatung Roland Berger beauftragt, sich zu überlegen, was man denn gegen solche problematischen Konstellationen unternehmen kann. Und die sind auf die Idee gekommen, dass man einfach eine Chipkarte nimmt und auf dieser Chipkarte dann die Medikamente und Rezepte gespeichert werden, wenn sie vom Arzt verschrieben werden. Und dann soll eben klassisches AMTS, also Arzneimittel, Therapiesicherheit passieren. Es soll also geprüft werden, ob die neu verschriebenen Medikamente eventuell Wechselwirkungen mit den anderen Medikamenten haben, die schon vom Arzt verschrieben worden sind und eben auch auf dieser Karte gespeichert worden sind. Damals wurde dann ein Konsortium gegründet, das nannte sich damals Bit4Health und bedeutete Better IT for Better Health. Und da waren dann Größen drin wie IBM, Fraunhofer, SAP, die ICW, also die Internet Componentware und ein großer Kartensystemhersteller, der dann eben diese Karten auch herstellen kann. Und die sollten eben diese Rahmenbedingungen schaffen, um eine Einführung einer solchen Karte zu ermöglichen. Dazu gab es dann auch ein Gesetz. Es gab das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung aus dem November 2003 und dort wurde festgelegt, dass die EGK zum 1. Januar 2006 auch tatsächlich eingeführt werden soll. Und jetzt wissen wir ja alle, wir haben natürlich schon seit über 10 Jahren die EGK im Portemonnaie und die ist flächendeckend im Einsatz. Aber dieser 1. Januar 2006 wurde verschoben, komme ich gleich nochmal dazu, wurde allerdings noch eine zweite Organisation gegründet, nämlich im Januar 2005, das ist die Gematik, die gibt's auch noch, Bit4Health hört man eigentlich nicht mehr so häufig. Die Gematik gibt's noch, das ist die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte MBH.
Genau, sollen wir kurz sagen, wer da alles drin sitzt. 50% der Stimmrechte entfallen auf die GKV, also die gesetzlichen Krankenversicherungen. Die anderen 50% gehen an die Bundesärztekammer, die Zahnärztekammer, Apotheker, der Apothekerverband, die Deutsche Gesellschaft für Krankenhäuser, also Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung ist auch noch mit dabei.
Genau, das war also die Gematik. Die wurde dann gegründet, um die Einführung auch entsprechend voranzubringen. Trotzdem scheiterte die Umsetzung zum 1. Januar, haben wir gerade schon gesagt. Das war dann auch, also 2006 war auch das Jahr, wo dann die GroKo, also die Große Koalition, an die Regierung kam. Und die haben dann direkt eine elektronische Gesundheitskartenverordnung erlassen und haben das neu geregelt. Die wollten also ein Testverfahren machen, das also in 4 unterschiedlichen Stufen in Testregionen getestet wird, wie die EGK ankommt. Das sowohl unter Laborbedingungen gewesen. Und damals sind wohl auch einige Usability-Probleme aufgetreten, sodass dann EGKs nur gelesen und geschrieben werden konnte, wenn der Arzt gleichzeitig seine Health Professional Card auch eingesteckt hat und musste dann PIN-Code eingeben. Wenn er den 3-mal falsch eingegeben hat, dann wurde die Karte gesperrt. Also ganz viele Sachen, die nicht so ganz dem Alltag in der Praxis entsprochen haben. Auf jeden Fall gab es dann dieses Testverfahren. Zwischendurch gab es auch immer wieder Kritik. Es wurde auch echt, kann ich mir noch gut dran erinnern, unsachlich darüber berichtet. Der Chaos Computer Club hat dann auch gesagt, dass das unsicher ist. Viele Datenschützer haben Bedenken geäußert, wurde auch angefeuert durch Politiker, die dann so eine Prototyp so einer Karte in die Kamera gehalten haben und gesagt haben, da sind dann später alle ihre medizinischen Daten drauf, was natürlich extrem ungeschickt war. Also der Beweggrund war sicher gut zu zeigen, man hat die Möglichkeit auf Daten zuzugreifen in Notfällen oder auch solche Arzneimitteltherapieprüfungen zu machen. Allerdings war es einfach auch faktisch falsch, dass die Sachen alle auf einer Karte gespeichert sind. Wenn man sich überlegt, wie groß irgendwelche Bilder von bildgebenden Verfahren, vom CT, MRT oder was weiß ich was sind. Da sind wir ganz schnell im Gigabyte-Bereich. Und die Karte hat also unter 100 Kilobyte Speicher. Das ist einfach schon allein technisch nicht möglich. Hat aber auch dazu geführt, dass es große Verunsicherungen in der Bevölkerung gab. Und was dann gemacht wurde, damals war dann der Philipp Rösler von der FDP, Bundesgesundheitsminister, der hat dann erstmal die Funktionalität dieser EGK eingeschränkt. Also das elektronische Rezept und die elektronische Patientenakte wurden erstmal gestoppt. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil das meiner Meinung nach einige der absolut sinnvollsten Anwendungen sind und ja eigentlich auch der Grund waren, so eine EGK einzuführen. Die wurden also gestoppt und dann gab es einen Auftrag an die Industrie, ans Industriekonsortium. Die sollten also nachweisen, dass diese Daten sicher sind. Dann gab es auch wieder Rückschläge, die ich gar nicht alle aufführen will. Seit 2011 ist es dann so, dass dann auch die tatsächlich bundesweite Ausrollen dieser Karte begonnen hat. Und da gab es auch schon wieder Theater, weil dann die Kassen Lichtbilder von den Versicherten einfordern sollten. Und dann haben einige Kassen, sagen wir mal, ein bisschen zu forsch formuliert, dass es so klang, als ob die Versicherten gesetzlich gezwungen sind, ein Lichtbild zu melden. Das konnte man dann hochladen. Die Bilder wurden wieder nicht überprüft, sodass es jetzt einige hunderte Patienten wohl in Deutschland gibt, die eine extreme Ähnlichkeit mit Brad Pitt oder sowas haben und so weiter und so weiter. Das heißt, jetzt hast du ja gerade eine News gebracht. Das heißt, jetzt gibt es dann Modellregionen, die dann Staaten mit Notfalldaten setzen und es gibt jetzt auch die ersten Regionen, die mit der anderen ersten Anwendung starten, nämlich dem versicherten Stammdatenabgleich. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie lange man daran gesessen hat, wie lange jetzt daran rumgearbeitet wurde und dass dann jetzt so viele Jahre später die erste Anwendung, Pflichtanwendung startet, nämlich dass die versicherten Daten auf der Karte online geändert werden und nicht eine neue Karte ausgegeben werden muss, muss ich sagen, dass dieses hehre Ziel leider ein bisschen verfehlt wurde. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich finde es auch traurig, wenn man halt in die europäischen Nachbarregionen guckt und sieht, wie schnell es da gehen kann. Ich fürchte, da hat leider mein Berufsstand oder mein ehemaliger Berufsstand auch einiges mit dazu beigetragen. In den Ärzteblättern habe ich häufig Berichte darüber gelesen, über den Deutschen Ärztetag, wo dann einige Ärzte über die Gesundheitskarte gewettert haben und alles schlecht geredet haben und kein gutes Haar dran gelassen haben und eine Art der Totalblockade aufgebaut haben und gesagt haben, nee, mit uns wird's das nicht geben. Und das war sehr schade, weil die natürlich das Ganze verzögert haben zum einen. Die haben aber dann auch dafür gesorgt, dass die medizinische Expertise aus dem Diskussionsprozess rausgenommen worden ist. Die Ärzte haben sich dann der Diskussion verweigert oder einige Ärzte haben sich dem verweigert und dann kam das Ganze nur noch von technischer Seite her voran. Und das ist ein bisschen schade, weil darunter natürlich dann auch die Usability gelitten hat.
Jetzt machen wir ein bisschen verkehrte Welt. Ich würde sogar die Ärzte jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Also natürlich hätte man sie vielleicht mehr beteiligen können, aber wenn die Gebrauchstauglichkeit tatsächlich so schlecht ist und wenn man sich überlegt, wie es vermutlich in einigen und in der ein oder anderen Arztpraxis heutzutage noch so ist, dass vielleicht auch Rezepte vorab unterschrieben werden, blankomäßig, sodass der Arzt faktisch nachher eigentlich nur noch der Arzthelferin zurufen muss, was für ein Medikament der Patient bekommen soll und somit dann sich im Sekundenbereich bewegt. Wenn das dann nachher nach der Einführung der EGK, wo es zwar für den Patienten sicherer ist, aber sich dann auf einmal im Minutenbereich befindet und vielleicht zeitgleich, wie es am Anfang war, beide Karten eingesteckt werden mussten, weil die Karte vom Arzt nicht im Tresor stecken konnte und so weiter, dann ist es einfach auch vielleicht eine technisch sehr schöne Lösung, aber halt völlig am Alltag vom Arzt vorbei entwickelt. Also ein bisschen Verständnis habe ich da schon.
Ja, ich habe Verständnis dafür, dass man nicht alles toll findet von dem, aber trotzdem kann man ja dann dran weiterarbeiten und kann sagen, hier müssen wir noch was verbessern und hier muss noch was besser gemacht werden. Das wäre jetzt mein Ansatz gewesen, anstatt sich dann total zu verweigern. Aber ich will jetzt auch nicht ein Pauschalurteil über alle Ärzte auskippen. Ich glaube, da waren einige Blockierer und einige, die sich engagiert haben. Und jetzt im Moment habe ich das Gefühl, dass die Engagierten die Oberhand gewonnen haben und das finde ich gut.
Gut, persönliche Worte. Dann erzähl mal ein bisschen was wird gespeichert auf der EGK und vor allen Dingen, was davon ist neu im Vergleich zur vorherigen Krankenversichertenkarte?
Ja, so viel Neues ist da, wenn ich jetzt vorne anfange, gar nicht dabei. Wir hatten ja auch, glaube ich, als wir das E-Health-Gesetz besprochen haben, schon mal darüber gesprochen, was alles auf die Karte gehört. Also das ist Familienname, Vorname des Versicherten, das war schon vorher drauf. Die Krankenkasse war auch schon vorher drauf. Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift, auch das ist schon bekannt. Die Krankenversicherungsnummer, die ist jetzt dahingehend neu, dass wir eine einheitliche haben. Also die Krankenversicherungsnummer ist nicht mehr nur innerhalb der Krankenkasse eindeutig, sondern ist jetzt deutschlandweit eindeutig. Und Versicherungsstatus war auch schon vorher da. Der Beginn des Versicherungsschutzes, der war auch schon vorher da. Und Fristablauf war auch schon vorher da. Und jetzt kommt diese Neuerung. Dieses Lichtbild ist leider auch nicht ganz so 100% immer das, was der Patient und der Versicherte zu sein glaubt.
Was auch neu ist, ist das Geschlecht. Das war auf der alten Krankenversichertenkarte nicht drauf. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Dann vielleicht noch zu den hehren Zielen, beziehungsweise nennen wir es hier freiwillige Anwendung. Also das, weswegen diese EGK ja eigentlich mal gestartet ist, haben wir ja schon gehört. Das war Arzneimitteltherapiesicherheit, also Arzneimittelrisiken zu minimieren. Das ist jetzt nur noch eine freiwillige Anwendung. Also der Patient muss dort einwilligen, muss sich vielleicht auch einen eigenen Anbieter suchen, den er auch vielleicht selbst zahlt. Elektronische Arztbriefe, auch das ist freiwillig. Die Notfallversorgungsdaten, von denen du vorhin in der Nachrichtenbereich gesprochen hast, auch das ist freiwillig. Die ganze elektronische Patientenakte ist, Renate, was kommt jetzt?
Freiwillig.
Freiwillig. Und auch das sogenannte Patientenfach, wo dann der Patient eigene Daten, wie zum Beispiel, was weiß ich, ein Schmerztagebuch oder Daten vom Fitness-Tracker oder vom Joggen einstellen kann, in der Hoffnung, dass der Arzt das vielleicht für seine Diagnose oder für die Therapie berücksichtigt. Auch das ist freiwillig. Also die ganzen schönen, guten Sachen, die tatsächlich was bringen würden, sind alle freiwillig.
Aber das ist auch gut so. Also ansonsten wäre, glaube ich, die Akzeptanz der Karte, die wäre äußerst gering, wenn die Leute das Gefühl hätten, sie würden ausspioniert werden.